Wir haben jetzt als Abschluss das Thema keine Hilfe ohne echte Buße. Und ich möchte in Verbindung mit diesem Thema auf die Wichtigkeit, die Bedeutung des Gebetes des Gerechten eingehen, weil ich glaube, dass das die Voraussetzungen sind, dass der Herr unsere Gebete erhören kann. Und ich lese zunächst einmal aus 1. Petrus 5, Vers 5 bis 7, eine Stelle, die wir sicher alle sehr gut kennen. Da heißt es: Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Eine wunderbare Verheißung, die erfolgt auf ein bestimmtes Verhalten unsererseits. Und in Jakobus 5, Vers 16, da geht es um das Gebet des Glaubens mit dem Kranken. Bekennt nun einander die Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und aus dem Propheten Daniel, Daniel 9, einige Verse. Da ist also davon die Rede, dass Daniel entdeckt hat im Wort Gottes diese 70 Jahre, die von Jeremia prophezeit waren. Wir leben ja zur gleichen Zeit. Jeremia war etwas älter als Daniel, aber es war schon als Gottes Wort bekannt. Und dann heißt es Vers 3, und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Und ich betete zum Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte, den bewahrt, ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Und dann geht dieses Gebet über fast ein Kapitel, wo Daniel noch einmal an die Geschichte Israels erinnert und wie Gott immer wieder geholfen hat, dass das Volk dann wieder abgewichen ist, Gott dann entsprechend auch seinen Verheißungen dann auch Strafe kommen ließ, Zurechtweisung. Und wenn das Volk dann umkehrte, hat er wieder vergeben. Und am Ende dieses wirklich bewegenden Gebetes, ich bin da immer wieder überwältigt, wenn ich dieses Gebet lese, da kommt dann ganz zum Schluss: Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle, zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott, denn dein Name ist über deiner Stadt und deinem Volk ausgerufen worden. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes bekannte, mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, mein Gott, hinlegte, da kommt dann der Engel Gabriel und gibt ihm diese wunderbare Antwort Gottes, wo von der Versöhnung die Rede ist und von dem Ratschluss Gottes letzten Endes bis in alle Ewigkeit. Das ist also ein ganz, ganz wunderbares Kapitel, Daniel 9. Und man kann sich das auch gut merken, in Nehemia 9 und Esra 9 haben wir Ähnliches, wo Esra und auch Nehemia in ähnlicher Weise vor dem Herrn bekennen, wo sie versagt haben, wobei auch in diesen Fällen sie beide ja als Menschen geschildert werden, die in großer Gottesfurcht dem Herrn dienten, aber sich eins machen mit der Schuld des Volkes. Das ist mein Hauptgedanke, wenn es darum geht, das zu praktizieren, was wir heute hörten, Gegenmaßnahmen sozusagen zu ergreifen durch wahre Gottesfurcht, durch das Vorbild und gerade was wir auch von Eberhard hörten, eben dass gerade unsere Ehen, wenn sie in dieser Weise funktionieren, sich artikulieren, deutlich wird, dass eine christlich geführte Ehe, eine Ehe, wo Jesus Christus wirklich die Mitte ist, ja, dass das doch sehr stark abweicht von dem, was man heute in der Welt so sieht, vor allen Dingen auch in Deutschland. Und dass dadurch dann wirklich auch solche Dinge passieren, wie das, was Bruder Platte eben auch erzählte von der Journalistin, die also beim Nachfragen plötzlich merkte, das ist ja eigentlich das, was ich immer schon gewollt habe. Die Leute müssen neidisch werden auf uns, auf das, was wir haben. Anstatt, dass sie nur darüber lachen, über diese mittelalterlichen Vorstellungen. Und ich hab mich schon gefreut, dass er das auch deutlich gemacht hat, das kommt nicht aus dem Mittelalter, das ist viel, viel älter als das Mittelalter. Und das wollen wir auch so sehen, diese Dinge. Aber eben das Gebet eines Gerechten vermag viel. Ich denke, wenn wir eine Antwort geben wollen auf diese Entwicklungen, wo wir, das hörten wir schon, den Eindruck haben, wir befinden uns allmählich in einem Tollhaus. Größe und Unsinn kann man sich kaum vorstellen, aber es ist ja nicht nur Unsinn, es ist ja geradezu bösartig, was sich dort abspielt. Zumindest, wenn man es misst an dem, was die Bibel darüber sagt. Und es ist der Versuch, alle Ordnungen zu sprengen, die von Gott aufgestellt worden sind. Nein, wenn die Festen umgestoßen werden, heißt es im Psalm 11, wenn ich mich recht erinnere, da kommt dann die Frage, was tut dann der Gerechte? Was ist unsere Antwort? Sollen wir auf die Straße gehen, mit Bannern durch die Gegend laufen? Mag tun, wer will, aber ich glaube nicht, dass das die entscheidende Antwort ist. Das kann man vielleicht auch machen. Aber die entscheidende Antwort ist, dass wir selber uns wieder neu rufen lassen in die Nachfolge des Herrn, dass wir selber authentisch werden, um diesen Ausdruck zu gebrauchen, dass auch unsere Kinder an uns merken, dass wir echt sind und dass wir nicht etwas vorgeben, was wir selber nicht praktizieren, nicht etwas von den Kindern erwarten, was uns selber fremd ist. Die erste Stelle, die wir gelesen haben, dass davon die Rede mehrmals, dass wir uns demütigen sollen und dass Gott dem Demütigen Gnade erweist und dem Hochmütigen widersteht. Und das ist für Christen, denke ich, auch ein sehr, sehr bedeutsames Wort, weil wir auch in Gefahr sind, uns über andere zu erheben, denn letztendlich hat Gott uns natürlich die Augen geöffnet, wir haben den Durchblick, wie wir so sagen, für die wesentlichen Dinge. Wir haben einen guten Ausblick und auch einen schönen Aufblick. Für uns ist die Zukunft doch schon sehr erhellt. Und wir wissen mehr als Leute, die nicht im lebendigen Glauben stehen. Und das kann natürlich in uns auch ein gewisses Elitebewusstsein wecken, ein elitäres Denken. Wir können mehr, wir wissen mehr, wir schaffen mehr als die anderen. Und das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber wir müssen immer wieder daran denken, was Paulus den Korinthern schreibt in Kapitel 4, ersten Brief. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Das gilt für jeden Einzelnen persönlich. Je nachdem, welche Gaben wir haben, können wir uns über andere erheben. Und das gilt natürlich auch für unsere Gemeinden und auch unser Verhältnis im Hinblick auf Menschen, die nicht im Glauben stehen. Dass wir uns dessen bewusst werden, alles, was irgendwie lobenswert ist in unserem Leben, ist das Werk unseres Herrn und nicht unser Verdienst. Wer sich rühmt, schreibt Paulus den Korinthern im zweiten Brief, der rühme sich des Herrn. Und niemand soll höher von sich denken, als zu denken sich gebührt. Sich demütigen unter die Hand Gottes. Und der Anlass hier im Petrusbrief ist natürlich der, vorher ist von den Ältesten die Rede und von den Älteren und Jüngeren. Und dass die Jüngeren den Älteren gehorchen sollen. Und am Ende sagt Petrus, aber alle seid mit Demut fest umhüllt. Alle, auch die Älteren, auch die Ältesten, auch die Verantwortlichen in den Gemeinden. Denn alles Gute kommt von oben. Und wenn wir diese Haltung der Demut haben, des Bewusstseins, wir können nichts aus eigener Kraft, auch im Hinblick auf die Entwicklung in Deutschland, ob wir da was stoppen können, ändern können mit Unterschriften, Aktionen oder Ähnlichem, bleibt dahingestellt. Ist ja nicht verboten. Aber wie weit das Aussicht auf Erfolg hat, bisher hat es noch nicht allzu viel gebracht. Vielleicht bringt es eines Tages etwas. Aber das Entscheidende ist, so wie es in Sprüchen heißt, wo Gott nicht baut, wo der Herr nicht baut, bauen vergeblich die Bauleute. Das Entscheidende ist, dass Gott eingreift, dass er die Sache in die Hand nimmt. Und damit das geschieht, hat Gott uns die Waffe des Gebets gegeben. Das Gebet des Gerechten. Seht mal, wenn Daniel ein Mann gewesen wäre, dem man sehr viel böse Dinge hätte nachweisen können. Wenn der so ein Bittgebet dann gesprochen hätte, hätte man gesagt, ja, das hat er auch nötig. Der hat ja so viel Dreck am Stecken. Aber wenn von Daniel gesagt wird, schon zu seinen Lebzeiten war der Mann schon eine Legende, wenn man überhaupt diesen Ausdruck da gebrauchen kann. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Der war schon zu seinen Lebzeiten als besonders gottesfürchtig bekannt und auch sein Gebet als besonders wirksam, sodass er mit einem anderen großen Heiligen des Alten Testamentes da genannt wird, dass selbst wenn er beten würde für ein bestimmtes Land, würde Gott nicht hören. Und damit wird Daniel sozusagen als der größte Beter hingestellt, auf den der Herr normalerweise hört. Aber es kann Situationen geben, wo auch das nichts nützt. Aber das Gebet Daniels in Daniel 9 wird für mich gerade deswegen so bedeutungsvoll, dass hier ein Mann, von dem nichts Negatives in der Bibel mitgeteilt wird. Ich sage nicht, dass er kein Sünder gewesen ist. Das bekennt er ja selber. Aber es wird auf jeden Fall nichts Negatives über ihn mitgeteilt. Und zwar über ein langes Leben hin. Wir haben ja von manchen Männern und Frauen nur Lebensabschnitte. So kurze Lichte. Blicke in ein Leben hinein von vielleicht 1, 2, 3 Jahren und für den Rest wissen wir gar nichts. Aber von Daniel, von Jugend an bis zum Schluss, ein Vorbild in jeder Hinsicht. Und der Mann sagt am Ende, ich bekenne meine Schuld. Bis dahin, wenn das da nicht stehen würde, könnte man ja sagen, gut, er stellt sich also mit unter die Schuld des Volkes, aber er selber ist natürlich über allen Zweifel erhaben. Aber er bekennt ganz deutlich, auch ich bin ein Sünder. Selbst wenn nichts Außergewöhnliches bekannt geworden ist, auch ich brauche Vergebung. Und das, was Gabriel ihm dann sagt, der Engel Gabriel, da geht es ja um Versöhnung, um Vergebung, um das Allerheiligste, das gesalbt wird und die Endlösung Gottes sozusagen, wie er alles wunderbar hinausführt. Das wird dem Daniel mitgeteilt infolge seines Gebets und dass er sich selber mit einschließt und ganz klar bekennt, auch ich bin ein Sünder, auch ich brauche Vergebung. Wir haben übrigens etwas Ähnliches im Buch Hiob, finde ich auch bemerkenswert. Gott sagt von Hiob, er ist der gerechteste Mensch, der zurzeit auf der Erde lebt. Und Hiob sagt in Hiob 19, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der hätte dir sagen können, ich brauche keinen Erlöser. Ich bin doch der Gerechteste von allen. Ich verdiene mir den Himmel selber. Nein, er spricht von seinem Erlöser und damit gibt er zu, auch ich bin ein Sünder. Ich brauche die Erlösung. Und seht, worauf ich hinaus möchte, ist dies. Wenn wir persönlich in der Nachfolge des Herrn stehen, das auch als Ehepaar praktizieren, was wir eben hörten, diese enge Gemeinschaft mit Jesus Christus, dann haben unsere Gebete eine ganz andere Wirkung, weil wir dann zu den Gerechten gehören, Und ich glaube, dass mit diesem Gerechten in Jakobus 5 nicht nur die Rechtfertigung aus Glauben gemeint ist, sondern das Leben in der praktischen Gerechtigkeit. Natürlich aufgrund der Rechtfertigung des Glaubens. Sonst wäre niemand von uns gerecht. Aber eben auch ein Leben, sagen wir es anders, in wahrer Gottesfurcht. In der Liebe zum Herrn. Und deswegen ist mir das ein Anliegen, heute zum Abschluss auf Voraussetzungen für Gebetserhörung hinzuweisen. Ich werde das nicht so ausführlich tun, weil es da sehr viel zu sagen gibt. Ich habe auch eine Broschüre dabei, die man sich hinterher mitnehmen kann. Das ist dieses gelbe Häfchen, Erhörliches Gebet, Einbildung oder Wirklichkeit, wo wir dann noch mehrere Voraussetzungen sehen können, uns die erarbeiten. Aber ich möchte auf einige Dinge aufmerksam machen, auch auf solche, die in diesem Heft nicht stehen. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist Psalm 1. Glückselig der Mann, der nicht. Und dann ist davon die Rede, von dem Weg der Gottlosen, von dem Sitz der Spötter und auch dem Rat der Gottlosen. Dem Weg der Sünder, Rat der Gottlosen. Und da wollen wir uns sofort fragen, wie sieht das bei uns aus? Wer sind unsere Berater für unseren Lebensweg? Im Psalm 1 wird das sehr deutlich. Er nimmt nicht den Rat der Gottlosen an, sondern den Rat Gottes. Und der Rat Gottes ist in Vers 2 Gottes Wort, sein Gesetz. Und es wird von ihm gesagt, der darüber sinnt, Tag und Nacht. Welchen Stellenwert hat die Bibel in unserer persönlichen Lektüre? Wie viele Stunden haben wir in der letzten Woche dafür reserviert? Haben wir wirklich einen inneren Drang, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen? Können wir sagen, wie David, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet, immer wieder neue Entdeckungen. Ich muss sagen, ich lese im Augenblick nach der Übertragung von Karl-Heinz von Heiden, diese neue evangelistische Übersetzung oder Übertragung, ist mehr eine Übertragung. Lese gerade die Psalmen. Da werden mir die Psalmen ganz neu. Der hat das ganz anders übersetzt, als wie man das so gewohnt ist. Und das macht mir eine solche Freude, wieder Neues zu entdecken beim Lesen des Wortes Gottes. Ist einfach etwas Herrliches. Was bedeutet mir Gottes Wort? Wenn ich davon begeistert bin, kann ich das auch weitergeben an andere. Die merken das dann, wenn ich in der Bibel zu Hause bin. Das war der Mann, der vollkommen glücklich gepriesen wird im Psalm 1, denn glückselig heißt ja vollkommen glücklich. Die Bibel war sein Zuhause. Darüber sandte er nach, Tag und Nacht. Und die Bibel war bei ihm noch relativ klein. Die ganzen Propheten gab es noch nicht, die Geschichtsbücher auch nur zum Teil, Neue Testament kannte der noch nichts. Wir haben viel mehr Reichtümer und Schätze in Gottes Wort. Ja, ihr Lieben, wenn wir vom Malachi-Kreis, ist ja diese Veranstaltung, wenn wir uns treffen, wenn wir vorbereiten die Themen, dann ist uns das immer ein ganz großes Anliegen, dass es auch Themen sind, die zum einen zeigen, wie aktuell die Bibel ist, auch in unsere Zeit hinein spricht, und zum anderen auch, wie hilfreich sie ist für die tägliche Nachfolge. Wenn wir Psalm 1 mit 2. Timotheus 3, Vers 16 verbinden, wo vom Wort Gottes die Rede ist, nein, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und da merken wir etwas, wie Paulus das schätzt und der Heilige Geist durch ihn uns dann belehrt, indem er sagt, ist nützlich zur Unterweisung, zur Überführung, zur Zurechtweisung. Die Bibel gibt uns die notwendige Information für alles, was wichtig ist für unser Leben. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Wie ist das Böse in die Welt hineingekommen? Und wie werde ich frei von der Schuld? Das sind doch die entscheidenden Fragen. Wo werde ich die Ewigkeit zubringen? Auf all diese Fragen gibt die Bibel eine sehr, sehr klare Antwort. Ist nichts für vorwitzige Leute, aber für Leute, denen es ein Anliegen ist, nicht nutzlos ihr Leben verstreichen zu lassen. Und ich denke, zu solchen Leuten gehören wir hier. Und deswegen schauen wir in Gottes Wort hinein. Und die Bibel unterweist uns, sie leitet uns zum rechten Beten. Wir haben das Dreieck hoffentlich noch im Ohr, hätte ich fast gesagt, aber jetzt vor unseren Augen. Gott an der Spitze und Mann und Frau rechts und links. Und dass die rechte Kommunikation unter uns, also auf der Horizontalen, immer über die Vertikale geht. Und dass Jesus Christus die Mitte sein muss in unserem Leben. Ich erinnere mich an den letzten Satz, der da drunter stand. Die Ehe wird glücklich, wenn Jesus die Mitte wird. Also etwa so war das formuliert. Das sahen wir auch in Verbindung mit dem Gebet. Johannes 15, Vers 7. Ich zitiere das jetzt einfach nur. Wo der Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Und da haben wir die Verbindung von Jesus und der Bibel. Wir haben vor einigen Jahren, ich glaube Alexander Seibel hat das formuliert oder zumindest mir den Aufsatz besorgt, mal so einen Artikel veröffentlicht, Jesus oder die Bibel, weil von den Evangelikalen das mittlerweile zum Teil getrennt wird. Natürlich nicht alle, Gott sei Dank, aber gewisse Richtungen wollen sagen, Jesus natürlich, aber wozu die Bibel? Das ist nicht das Gleiche, aber wir kennen unseren Herrn nur durch die Bibel. Wenn wir das abkoppeln, dann behalten wir vielleicht einen Jesus, der aber nicht identisch ist mit dem Jesus der Bibel. Das ist vielleicht der Isa des Koran, der dann übrig bleibt oder was auch immer. Unser Herr Jesus Christus kann nicht von Gottes Wort getrennt werden. Und in diesem Vers, Johannes 15, Vers 7, wo es ja um das Bleiben im Weinstock geht, in ihm bleiben, um Frucht zu bringen, genau wie der Mann vom Psalm 1, der bringt viel Frucht. Sagt der Herr, in mir bleiben und das heißt, meine Worte in euch bleiben. Meine Worte, das sind die Worte der Heiligen Schrift. In dem Maße, wie wir mit der Bibel vertraut sind, die Bibel uns dirigiert, uns anleitet, täglich neu, wir unser Vertrauen setzen auf Gottes Wort, in dem Maße wird Christus in uns lebendig. Und es müsste eigentlich so sein, so wie Paulus sagt, betet alle Zeit. Da hat er ja nicht gemeint, dass wir ständig die Hände falten und die Augen schließen. Es wäre schlecht bei mir bei den Autofahrten, wenn ich das machen würde. Da wäre ich schon etwas früher in der Ewigkeit angelangt, als wie das bisher der Fall ist. Aber ich bete auch am Steuer, ohne gefaltete Hände und mit offenen Augen. Aber diese Haltung, ständig im Gebet, das Bewusstsein, Jesus ist mir nah. Dasselbe gilt für den, wenn ich den Computer anschalte, ins Internet mich einlinke. Das Bewusstsein, er schaut mir über die Schulter. Er sieht, was ich da anklicke. Man kann sehr viel gute Sachen dort holen, aber auch ganz andere Dinge. Dass Jesus in uns bleibt. Und ihr Lieben, das ist die Grundvoraussetzung, dass der Herr unsere Gebete hören kann. Er sagt, wo das der Fall ist, der kann bitten, was er will. Es wird ihm geschehen. Er wird aber niemals so bitten wie der eine Bibelschüler, der mich vor Jahren anschrieb und sagte, Bruder Martin, jetzt habe ich so intensiv gebetet und ganz fest daran geglaubt, dass ich endlich mal 6 richtig im Lotto gewinne. Und nichts der Fall. Waren Afrikaner, ich wusste gar nicht, dass die Lotto spielten in Afrika bis dahin. Ja, dem habe ich was anderes geschrieben. Ne? Jakobus, der davon spricht, wenn die Motive nicht in Ordnung sind. So wird nie einer beten, der Gemeinschaft mit dem Herrn hat. Na, vielleicht sagt der ein oder andere, ja, wenn ich doch darum bitte, damit ich das alles der Zentralafrika-Mission spende, ja. Das wäre ja an sich eine ganz gute Idee, aber ich glaube, wir würden die Spende nicht annehmen. Weil sie auf eine ungute Art und Weise zustande gekommen wäre. Denn Gott hat uns verheißen, ohne Schweiß keinen Preis. Wer in Jesus bleibt, der lernt, wie er zu beten. Der Jesus sagt bei derselben Gelegenheit, das ist ja auf dem Obersaal, wo er das sagt, Johannes 15, das Gründonnerstag. Einige Stunden später wird er verhaftet werden, sind seine letzten Worte vor seinem Tod. Und er sagt etwa Viertelstunde später, kommt das dann in Johannes 16. Da spricht er davon, dass wir in seinem Namen beten zum Vater. Und er sagt, wenn ihr das tut, wird eure Freude völlig sein. Und der Vater wird auf euch hören, wenn ihr in meinem Namen betet. Aber es wird auch sehr deutlich an anderen Stellen, was das heißt. Das heißt nicht, wie man in Amerika das immer wieder hört, so als Formel, ja, wenn wir, sie beten zum Vater, viel mehr zum Vater als wir. Wir beten meistens zum Sohn. Und sie beten zum Vater und am Ende eines Gebets heißt es, wir bitten dich im Namen Jesu, unseres Herrn. Ist das damit gemeint? Ich will nicht sagen, dass das nicht damit gemeint ist, aber es ist auf jeden Fall nicht als eine Art magisches Gebet gemeint. Wie einer mir auch mal schrieb, war auch ein Bibelschüler, es waren aber alles Bibelschüler am Anfang, habt ihr schon gemerkt, ja, die waren noch nicht so weit. Der schrieb mir, du, ich habe da einen Nachbarn, der will mich verhexen. Schick mir mal ein richtig kräftiges Gebet, dass ich mich dagegen wehren kann, ja. So kann man das auch betrachten, beten im Namen Jesu. Wenn ich das einfach nur ausspreche, würde der Herr in jedem Fall erhören. Das ist sicher nicht gemeint. Sondern ich glaube, dass es so gemeint ist, wie ein Prokurist einen Vertrag unterschreibt im Namen des Firmenchefs. Er ist dazu berechtigt. Wenn der Azubi das tut, dann kann er die Klinke von außen nur noch sehen. Dann wird er entlassen. Er ist nicht berechtigt dazu. Und der Herr hebt uns in diese Würde hinein. Wir dürfen zu Gott, dem Vater, beten, als ob sein eigener Sohn sich an ihn wenden würde. Dazu hat er uns befähigt. Aber natürlich nur, wie es in seinem Sinne ist. Ein Prokurist, der nicht im Sinne des Firmenchefs einen Vertrag abwickelt, wird auch nicht mehr lange Prokurist bleiben. Aber ein Prokurist weiß, was sein Chef will, handelt in Übereinstimmung mit seinem Chef. So heißt im Namen Jesu beten, so beten, wie er beten würde an meiner Stelle in dieser Situation. Und wie können wir das wissen? Hören wir eine laute Stimme vom Himmel? Ich auf jeden Fall habe noch keine gehört. Aber wenn wir mit dem Herrn leben, wenn wir ihn suchen in der Schrift, wenn wir suchen, ihm zu gefallen, wenn uns das unsere größte Freude ist, ihm Freude zu bereiten, ich sage es ganz einfach, wie wir es den Kindern weitersagen, dann lenkt er durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist unsere Sinne, unsere Gedanken immer mehr in seine Richtung. Wir lernen, auf der Antenne Gottes zu senden. Aber das ist der vertraute Umgang mit Gott. Ja, wie Gott von Mose sagt, ich rede mit ihm wie mit einem Freund, von Angesicht zu Angesicht. Und mit Abraham sollte ich vor meinem Freund etwas verbergen. Haben wir diese Übung, haben wir diese Gemeinschaft mit unserem Gott im Himmel, bedeutet uns Jesus mehr als alles. Wie wir eben hörten, wie seine kommende Verlobte ihm sagte, du bist mir zwar sehr lieb, aber ich habe noch einen lieber. Und er hat sofort kapiert, worum es ging. Genau das muss es sein. Wenn ich bei jemandem die Trauerrede halte und darauf zu sprechen komme, dann sage ich auch nicht, Jesus muss der Dritte in eurem Bunde werden. Ich sage, er muss der Erste in eurem Bunde sein. Der Erste. Über ihn muss alles laufen. Also im Namen Jesu beten, in seinem Sinne beten. Oder wie Johannes das formuliert in 1. Johannes 3, Kapitel 5, Entschuldigung. Nach dem Willen Gottes beten. Woher kennen wir den Willen Gottes? Haben wir Visionen, ekstatische Erlebnisse, in Träumen oder Ähnliches? In der Regel doch nicht, sondern durch sein Wort. Suchen wir den Willen Gottes zu erkennen, indem wir in der Bibel forschen. Was gefällt meinem Herrn? Das ist der Ausdruck echter Gottesfurcht. Und die Bibel sagt an mehreren Stellen, das steht nicht nur in Sprüche 1, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Seht, in dieser Weise reift die Gottesfurcht in unserem Leben. Die Vertrautheit mit Gott, der Umgang mit unserem Vater im Himmel, mit unserem Herrn Jesus Christus wird immer enger. Und wir lernen in einer Weise zu beten, dass er antworten kann. Und dann können wir auch einstehen für unser Volk. Wir können auch einstehen für unsere Kinder, dass der Herr unsere Kinder bewahrt bei all den vielen negativen Einflüssen aller möglichen Miterzieher, von denen könnten wir ja auch eine Menge aufzählen jetzt, die alle nach unseren Kindern greifen. Wenn der Herr darüber wacht, brauchen wir uns nicht zu viel Sorgen machen. Dass wir Sorgen haben können, wird durchaus in der Schrift gesehen. Wir betreiben keine Vogelstrauß-Politik. Wenn Gefahr kommt, einfach den Kopf in den Sand. In Ürin habe ich auch vor einer Zeit gelesen, dass das gar nicht stimmt. Aber ich habe es noch nie ausprobiert. Aber wir sehen die Realität. Was geschieht um uns herum? Wie haben wir darauf zu reagieren? Dass uns das Sorgen bereitet, ist eigentlich nicht negativ zu sehen. Nur wenn wir uns in Sorgen vergrämen und da nicht mehr rauskommen, dann haben wir nicht mehr den im Blick, der darüber steht. Alle eure Sorgen, schreibt Petrus, werfet auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Und er sagt, werfet auf ihn. Er sagt nicht, legt sie ganz vorsichtig auf den Herrn und hinterher nimmt sie wieder zurück, weil sie so kostbar sind. Sondern werft sie weg, wie man Müll wegwerft. Die sind es nicht wert, dass sie uns den Lebensmut nehmen, dass sie uns das Licht verdunkeln, dass wir nicht mehr sehen, wie es weitergeht, dass wir nur noch die Gefahren sehen um uns herum, was da alles noch entstehen könnte. Und wir sehen nicht mehr den Herrn, der über allem steht und uns auch ganz klar zusichert, dass er uns nicht über Vermögen versuchen wird, prüfen wird. Er wird die Kraft geben, den Ausgang, dass wir sie ertragen können. Glauben wir das? Trauen wir ihm das zu? Seht, und da denke ich, dass auch in der Beschäftigung mit dem Herrn, und dazu kann auch das Gebet sehr viel beitragen, nämlich die Anbetung, ja, der Lobpreis, sehr wichtig ist, dass wir uns auch mit der Größe des Herrn befassen, als Schöpfer wie auch als Versöhner. Je mehr wir darüber nachdenken, desto unfasslicher wird uns das ja. Ich denke in den letzten Jahren sehr viel auch über den Schöpfer nach, über die Größe der Schöpfung, des Makrokosmos und des Mikrokosmos. So gewaltig, auch wenn ich noch an die Zeit denke, in der Vorbereitung für die Missionszeit im Medizinstudium, wo wir dann durch das Elektronenmikroskop die Zellen sehen konnten. Wie das alles in Bewegung ist und sich ergänzt. Das kann man kaum begreifen, wie das möglich ist, wie das alles aufgebaut ist. Im Kleinsten wie im Größten. Und die Bibel sagt mir, Gott hat das alles geschaffen und er ist auch der Erhalter von allem. Und wenn ich daran denke, als Herr Jesus am Kreuz hing, da war er ja immer noch der Schöpfer und der Erhalter aller Dinge. Das heißt, unser Herr musste den Nägeln die Kraft geben, ihn zu halten. Den Folterknechten die Kraft geben, ihn zu schlagen. Das hätten sie ohne ihn überhaupt gar nicht gekonnt. Er hat ihnen nicht die Bosheit ins Herz gegeben, dass sie das machen wollten. Das ist ihre eigene Sache. Aber dass sie es konnten, dazu musste er die Kraft geben. Wie groß ist seine Liebe? Unfassbar groß. Das ist unser Herr, ihr Lieben. Wir können nur staunend, anbetend, immer wieder vor ihm niederfallen. Ja, und die Antwort sollte so sein, und dann werden wir auch im Hinblick auf unsere Kinder die rechte Haltung haben, wenn wir noch einmal an unsere eigene Nachfolge denken. wie weit wir unter Druck uns bekehrt haben oder freiwillig, mag unterschiedlich gewesen sein. Manche bekehren sich, weil sie Angst vor der Hölle haben. Vor allem bei Kinderbekehrung ist das öfters der Fall. Und manchmal hat man auch gesagt, so eine Bekehrung hat überhaupt keinen Wert. Würde ich nicht sagen. Aber es muss natürlich weitergehen. Wir müssen dahin kommen, jeder von uns, dass wir wieder neu ergriffen werden von der Liebe unseres Herrn. Dieser unfasslichen Liebe. Und da fällt mir eine Geschichte ein, die ist vor längerer Zeit hat die sie abgespielt. Und das muss an der Ostküste Afrikas gewesen sein. Weil in der Geschichte kommt ein Swahili-Wort vor. Ein 12-jähriger Sklavenjunge, war also noch zur Zeit der Sklaverei, steht auf einem Sklavenmarkt und ein Missionar kommt da vorbei. War wohl in der Frühzeit der Missionsgeschichte. Der sieht den Jungen, sein Herz wird voll Erbarmen erfasst und er fragt den Sklavenhändler, was soll der kosten? Der Sklavenhändler sieht, dass der sehr interessiert ist, der nennt einen ziemlich hohen Preis. Ein Missionar sagt, kann ich leider jetzt nicht bezahlen, ich gehe nach Hause, ich werde einiges verkaufen, zu Geld machen, ich komme wieder. Behalten Sie mir diesen Jungen, ich muss den unbedingt haben. Und er macht alles zu Geld, was er zu Geld machen kann. Er kriegt die Summe auch zusammen, kommt zurück, der Junge ist noch da, er bezahlt die Summe und nimmt ihn mit sich. Nun wird vielleicht der ein oder andere sagen, das ist aber ein eigenartiger Missionar, der sich da einen Sklaven kauft. Ja? Nun ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Sie kommen nach Hause. Vor der Haustür sagt der Missionar zum Jungen, du, ich hab dich nicht gekauft, damit du mein Sklave wirst. Ich hab dich gekauft, um dir die Freiheit zu geben. Und da fällt der Junge vor dem Missionar auf die Knie und sagt, Massa, weil du mich so lieb hast, will ich mein Leben lang freiwillig dir dienen, dein Sklave sein. Ihr Lieben, dahin müssen wir alle kommen. Manche von uns haben das bei der Bekehrung schon erlebt, manche erst später. Und ich muss sagen, je älter ich werde, desto größer wird mir der Wert des Blutes Jesu, seiner Liebestat, seiner Hingabe. Je mehr lerne ich das zu schätzen, je größer wird auch der Wunsch, ihm zu dienen. Das ist der entscheidende Punkt. Und ihr Lieben, dann wissen wir auch, ein Herr, der uns so geliebt hat, bis in den Tod hinein, und jetzt so unendlich viel Geduld auch mit uns hat. Ihr älteren Brüder und Schwestern, habt ihr euch noch nie darüber gewundert, über die Geduld des Herrn auch mit euch? Also ich muss sagen, mir wird das immer größer. Es ist doch eigentlich so normal, auch in unserem Leben, dass je älter wir werden, desto mehr begreifen wir auch, dass manche Dinge, die wir früher als normal gesehen haben, in Gottes Augen doch nicht so ideal waren. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Wir werden doch immer sensibler in unserem Gewissen. So sollte es zumindest sein. Und manche Dinge, die wir früher, ohne uns da irgendwelche Gedanken zu machen, getan haben, die meiden wir jetzt, weil wir doch merken, es ist nicht das, was der Herr gerne hätte. Und dann sage ich mir, wie viel Geduld hat er denn früher mit mir gehabt, wo ich das noch gar nicht begriffen habe? Dass ich da etwas tat, was dem Herrn traurig machte. Wie viel Geduld. Welch einen wunderbaren Herrn haben wir. Und in dem Maße, wie wir das begreifen, werden wir auch überzeugt von dem erhörlichen Gebet. Das heißt, wenn sich irgendetwas ändern soll zum Positiven, sei es in unserem eigenen Leben, sei es im Leben in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde oder auch in der Gesellschaft, kann es nur geschehen, wenn der Herr eingreift. Wenn unser Herr Jesus Christus hier die Weichen umstellt. Und das geht nur über das Gebet des Gerechten. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Wenn es nur einer ist. Wie viele sind hier? Und wenn der Herr uns gewisse Dinge aufs Herz legt und wir können gemeinsam vor ihn treten, er sagt schon Matthäus 18, Vers 19, wenn zwei oder drei von euch übereinkommen werden, über welche Sache sie auch bitten, wird sie ihn werden von meinem Vater, der im Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Ist das nicht wunderbar? Wie viel mehr sind wir hier? Wir dürfen mit seinem Eingreifen rechnen. Und ich denke, das werden wir alle wohl auch nachvollziehen können. Je näher wir beim Herrn sind, desto wichtiger wird uns auch das Gebet. Beides, sowohl das Gebet als auch Gottes Wort. Das Gebet ist ja unsere Antwort auf das, was der Herr uns durch sein Wort sagt. Und wenn wir so mit dem Wort leben und im Gebet vertrauten Umgang mit unserem Herrn führen, dann erleben wir auch das Dritte, was eigentlich typisch ist für echte, authentische Kinder Gottes, nämlich Gemeinschaftspflege. Dann merken wir plötzlich, das, was der Herr mir groß hat werden lassen, das hat er ja auch in anderen gewirkt, und zwar über unsere Gemeindegrenzen hinaus. Und so dürfen wir uns gemeinsam dienen, vielleicht in gemeinsamen Aktionen oder wenn wir uns nun mal anrufen. Hat doch heute fast jeder die Flatrate. Kann ja so viel telefonieren, wie er will. Ich bekomme immer dieselbe Rechnung. Jeden Monat, ob ich viel oder wenig telefoniert habe. Wie viele Möglichkeiten haben wir, einander Gutes zu tun und uns zu ermutigen, denn unser Herr ist immer noch derselbe. Ach, wie war das denn bei unserem Bruder Martin Luther, als er schon etwas älter wurde, hat er mit Depressionen öfters zu tun. Da hat er wieder so eine depressive Phase gehabt und jammerte nur den ganzen Tag. Und die Katharina war eine sehr kluge Frau, wie ja oft unsere Frauen noch klüger sind als wir Männer, ne? Merken wir nur leider oft nicht. Auf jeden Fall war das so da und die Katharina hat sich gedacht, also mein lieben Martin, den werde ich jetzt mal eine gute Lektion erweisen. Hat sie sich Trauerkleidung angezogen und erstmal bei sich oben, dann die Vorhänge zugezogen, dann kam sie jammernd die Treppe runter. Er hatte wohl sein Büro unten, sein Stübchen unten. Sie war oben, sie kam dann jammernd runter in sein Stübchen, zog da auch noch die Vorhänge zu. Und Martin wurde schon ganz unruhig und sagt, was hast du denn? Was ist denn los? Ja, sagt Katharina, du kannst es dir nicht vorstellen. Es ist was ganz Furchtbares passiert. Ja, was denn, was denn? Ja, ich kann es dir gar nicht sagen. Ja, nun endlich mit der Sprache raus, Weib, sagt er. Ich will jetzt wissen, was los ist. Ja, sagt er, stell dir vor, Gott ist gestorben. Was, sagte Martin, Gott ist gestorben. Bist du irrsinnig oder so, Weib, was ist denn los mit dir? Das kann doch nicht sein. Wie kommst du denn darauf, dass Gott gestorben ist? Ja, sagt Katharina, wenn ich dich so jammern höre, dann habe ich wirklich einen Eindruck, dass Gott gestorben ist. Ja, war eine Radikalkur. So kann das auch sein. Ja, manchmal hat man den Eindruck tatsächlich, unser Herr ist irgendwie nicht mehr da. Wir sehen ihn nicht mehr. Und da müssen wir uns fragen, warum sehen wir nicht mehr? Warum haben wir diesen vertrauten Umgang nicht mehr? Was ist da los? Ich rede jetzt nicht von Depressionen, die eine körperliche Ursache haben. Das ist eine andere Geschichte. Aber das brauchen wir. Und wenn wir auf diese Herausforderungen reagieren möchten, von denen wir heute Morgen hörten, dann, ihr Lieben, können wir mit David sagen, mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Mit meinem Gott, wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Und dafür müssen wir sorgen, dass Gott für uns ist. Dass wir uns nah beim Herrn aufhalten. Und wir tun es in dem Maße, in dem wir immer wieder bekennen, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Dass wir unsere ganze Hoffnung auf den Herrn allein setzen, auf sein Eingreifen. Dass wir ohne ihn wirklich ohnmächtig sind, dass wir uns auch nicht darauf verlassen, wir haben ja wahrscheinlich alle auch viele Glaubenserfahrungen. Wir können wahrscheinlich stundenlang erzählen, was wir mit dem Herrn erlebt haben. Gott sei Dank, es ist wunderbar, wenn wir das tun, unseren Enkeln und Kindern gegenüber. Aber wir dürfen uns nicht darauf verlassen. sondern verlassen dürfen wir uns allein auf unseren Herrn. Und er wird eingreifen. Wie immer das auch aussehen mag, ich weiß das nicht. Diese ganze Entwicklung mit dem Gender Mainstreaming, das kann auch eine Vorbereitung für den Antichristen sein. Dass die Leute das so leid werden, diesen Unsinn, der da verbreitet wird, wie in der Weimarer Zeit die wilden 20er Jahre. Ja, die wilden 20er Jahre. Und dann kam der Ruf nach dem starken Mann, der endlich wieder für Ordnung sorgte. Und dann kam Adolf Hitler. Der hat für Ordnung gesorgt. Aber für welche Ordnung? Das war eine Leichenordnung. Und so kann das auch sein, dass das die Vorbereitung ist, dass die Leute das satt sind mit all diesem Blödsinn, was wir heute erleben, und dann der Ruf nach dem starken Mann kommt. Das kann so sein. Es kommt darauf an, wie lange es noch dauert, bis unser Herr wiederkommt. Wir haben eine Broschüre da unten liegen, die heißt vielleicht heute. Wir dürfen jeden Tag auf die Wiederkunft des Herrn warten und sollten jeden Tag bereit sein, ihm zu begegnen. Und solange er das noch hinauszögert, solange eben die Letzten noch nicht hinzugerufen sind, ihr Lieben, wollen wir nicht den Kopf hängen lassen, wir wollen nicht verzweifeln, nicht resignieren. Unser Herr ist größer als alles, was in der Welt ist. Sagt Johannes schon, der mit uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und das wollen wir auch in unser Leben mit hineinnehmen. Aber das Gebet eines Gerechten. Wir wollen so leben mit dem Herrn, dass wir nicht selber der Erhörung unserer Gebete im Wege stehen.